D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Franz Beckenbauer verlässt Sky und ihr habt Glück, darüber reden wir nicht. Wir haben heute zwei interessante Gesetze für euch. Eins, das sagt, ob ihr zahlen müsst, wenn euer offenes WLAN missbraucht wird, also illegaler Mist hochgeladen wird. Und das andere Gesetz, das sagt, wann eine Vergewaltigung wirklich auch eine Vergewaltigung ist. Das Sexualstrafrecht, das wurde heute verschärft. Für viele ist es aber noch nicht scharf genug. Deswegen starten wir mit diesem Thema an diesem Mittwochabend in der Redaktionskonferenz. Am Mikrofon ist Thilo Jahn. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Nein sagen reicht in Deutschland immer noch nicht aus, um juristisch Erfolg zu haben bei einer Vergewaltigung. Also wenn die Opfer nach einer Vergewaltigung ihre Täter vor Gericht bringen wollen. Es soll aber jetzt leichter sein, die Täter zu bestrafen. Das hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht. Ganz konkret steht da jetzt, körperlicher Widerstand der Opfer ist nicht mehr zwingend notwendig. Überrumpelt werden und Ausnutzung von Arglosigkeit reicht zur Strafbarkeit aus. Und wenn dem Opfer durch Widerstand erhebliche Nachteile entstehen, also zum Beispiel im Beruf, dann reicht das auch zu einer Strafbarkeit aus. Das geht vielen Feministinnen, Rechtsanwälten und betroffenen Verbänden, aber auch Abgeordneten nicht weit genug. Wie zufrieden Katja Krieger mit diesem Gesetz ist, das fragen wir jetzt mal nach. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Guten Abend, Frau Krieger.
Guten Abend.
Justizminister Maas sagt, Frauen müssen stärker geschützt werden. Werden Sie das denn mit dem neuen Gesetzentwurf Ihrer Meinung nach?
Sie werden an einigen Punkten stärker geschützt. Also einige Fallkonstellationen, die wir und andere seit langem als Schutzlücken skandalisiert haben, werden durch den neuen Entwurf geschlossen. Aber uns geht der Schutz noch überhaupt nicht weit genug, weil es wird nach wie vor Fallkonstellationen geben, in denen sexuelle Handlungen gegen den ausdrücklichen Willen von Betroffenen vorgenommen werden und trotzdem nicht strafbar sein werden.
Welche Schutzlücken sprechen Sie denn an? Schauen wir die uns vielleicht nochmal an.
Also es ist so, dass der Gesetzentwurf, den jetzt Heiko Maas vorgelegt hat, nach wie vor davon ausgeht, dass im Normalfall sich Betroffene wehren, wenn sie denn deutlich machen wollen, dass sie eine sexuelle Handlung nicht wollen, dass sie sich körperlich zur Wehr setzen, also ihre sexuelle Selbstbestimmung körperlich verteidigen sozusagen. Mhm. Der Gesetzentwurf ist insofern besser als das, was wir jetzt haben, weil er erkennt an, dass das Betroffene sehr häufig nicht tun. Wir wissen aus der Praxis und auch aus der Forschung, dass in mehr als der Hälfte der Fälle keine Gewaltanwendung des Täters und auch kein körperlicher Widerstand der Betroffenen vorliegt. Ja? Das ist ein großer Fortschritt, dass der Gesetzentwurf das jetzt immerhin, sagen wir mal, zur Kenntnis nimmt. Ja. Dass es eben sehr viele Fälle gibt, in denen die Betroffenen zwar sehr deutlich machen, ich will das nicht, das tut weh, hör auf, solche Dinge dann sagen, ja, aber nicht zu körperlichem Widerstand in der Lage sind. Das ist gut. Der Gesetzentwurf identifiziert sozusagen ganz bestimmte Musterkonstellationen, in denen Betroffene sich nicht wehren müssen und es wäre dann künftig trotzdem strafbar. Das ist aber auch gleichzeitig schon unsere Kritik.
Ja. Da höre ich so ein paar Musterkonstellationen sind nicht dabei. Welche denn?
Das kann man jetzt so genau gar nicht sagen. Also wir haben sozusagen, unser Eindruck von dem Gesetzentwurf ist, dass man sich sozusagen die Musterkonstellationen, die in der Öffentlichkeit angeprangert wurden, die bisher nicht strafbar waren, dass die jetzt genau als Konstellation quasi in das neue Gesetz reingenommen wurden. Das Problem dabei ist aber, das Leben ist ja immer vielfältiger, als es drei Paragraphen sein können. Mhm. Ja? Das heißt, wenn sich eine Betroffene nicht wehrt, aber überhaupt nicht weiß, warum sie sich nicht gewehrt hat, und das ist leider häufig der Fall, also die Frauen sagen zu uns häufiger hinterher, verdammt nochmal, warum konnte ich nicht mehr tun? Oder ich hätte versuchen müssen, ihm zwischen die Beine zu treten. Mhm. Oder ich hätte versuchen müssen, wegzurennen. Ich konnte es nicht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht konnte. Ja, das ist aber eine Konstellation, die wird in Zukunft nicht erfassbar sein von dem neuen Gesetz, weil das Gesetz eben sagt, es ist dann strafbar, wenn die Betroffene zum Widerstand unfähig war. Mhm. War aus folgenden Gründen. Und dann werden Gründe aufgezählt.
Und da fällt diese Machtlosigkeit, die ich daraus höre, nicht drunter?
Der Punkt ist, die Frau muss wissen, warum sie sich nicht gewehrt hat.
Ja, okay.
Weiß ja die Justiz gar nicht, in welchen der Kategorien sie das einordnen soll. Ja? Mhm. Und wenn sie aber sagt, ich weiß das nicht.
Dann wie könnte man das denn lösen, Ihrer Meinung nach?
Unser Vorschlag ist, dass man eine Lösung findet, die darauf abstellt, nicht was hat die Betroffene getan oder warum konnte sie es nicht tun? So ist es jetzt im Moment, ne? Warum konnte sie sich nicht wehren? Sowas. Sondern, dass man eine Lösung findet, in der steht, dass sexuelle Handlungen gegen oder ohne den ausdrücklichen Willen von Personen grundsätzlich strafbar sind. Dann hätten wir sozusagen alle Fälle, in denen Menschen deutlich gemacht haben, ich will das nicht, hör auf, das tut weh, du spinnst ja, was soll das denn? Ja? Mhm. Hätten wir alle diese Fälle abgedeckt und es wäre komplett egal, warum sich jemand nicht wehren konnte. Und das ist auch sozusagen, wir sagen auch immer, die sexuelle Selbstbestimmung muss genauso gut geschützt werden in Deutschland wie zum Beispiel das Eigentum. Und wenn Sie sich vorstellen, Ihnen klaut jemand die Geldbörse. Ja. Dann ist es komplett irrelevant, ob Sie versuchen, dem hinterherzurennen oder ob Sie versuchen, den noch zusammenzuschlagen und die Geldbörse wieder zurückzukriegen. Der hat sich strafbar gemacht, selbst wenn Sie wie zur Salzsäule erstarrt sitzen bleiben und ihm hinterher gucken. Ja? Der hat sich strafbar gemacht, weil der hat Ihr Eigentum genommen. Bei der sexuellen Handlung müssten Sie dann im übertragenen Sinne künftig erläutern, ich konnte dem nicht hinterherrennen, ich konnte mich nicht wehren, weil...
Gibt es Ihrer Meinung nach, Frau Krieger, denn auch möglicherweise die Gefahr, eine zu umfassende Regelung zu erschaffen?
Eine zu umfassende Regelung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung? Mhm. Nein, weil entweder ist die sexuelle Selbstbestimmung geschützt oder sie ist nicht geschützt. Ja? Also die Kritiker einer Nein-heißt-Nein-Lösung zum Beispiel sagen, dass sie befürchten, dass die freie Entfaltung der Sexualität in Deutschland gefährdet sein könnte. Ja? Mhm. Ich würde dem immer entgegenhalten, dass sobald eine der beiden oder der beteiligten Personen das nicht aus vollem freiem Willen tut und nicht mit vollem Einverständnis tut, dann ist das keine Sexualität mehr, sondern dann ist es ein Übergriff.
Das Bundeskabinett hat eine Verschärfung des Sexualstrafrechts heute beschlossen. Es geht vielen nicht weit genug. Morgen debattiert dann der Bundestag darüber, über diese Verschärfung. Das Gespräch mit Katja Krieger vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotruf. Das haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ja, wir schicken euch zu einem Date mit einem Roboter nach Berlin. Wir haben euch ins Kloster in der Eifel geschickt, zum Brunnenbauen haben wir euch nach Uganda geschickt und in die Antarktis zum ewigen Eis. Warum? Weil ihr Tapfertypen seid.
Die Radio Wissen, Tapfertypen.
Caro 24 aus Potsdam promoviert, wie es der Zufall will, über Permafrostböden und ist deshalb genau die Richtige gewesen für diese Reise in der Antarktis. Und sie hat momentan noch, wenn man die Reise so mitverfolgen kann, kein Eis unter den Füßen. Telefonkontakt ist auch noch möglich, deshalb an dieser Stelle mal ganz kurz der Versuch, bei ihr anzurufen, um mal nachzuhören, wie die Reise denn so läuft.
Hallo.
Grüß dich, Caro. Der Thilo ist hier von D-Radio Wissen.
Hallo.
Hallo, Caro. Na? Wir erwischen dich in der südlichsten Stadt dieser Welt, Ushuaia. Wie ist es denn?
Ja, es ist sehr sonnig und windig. Und das haben wir auch schon auf dem Hinflug gespürt, denn es gab 1 Million Luftlöcher. Und ja, ich habe echt gedacht, wir kommen nicht an oder so. Aber ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir angekommen sind.
Also ihr habt aber festen Boden jetzt wieder unter den Füßen, ja?
Ja, das fühlt sich sehr, sehr gut an.
Sag mir mal so eine aktuelle Temperatur bei dir. Also wie kalt ist es?
Es sind wohl so 8 Grad.
Na, das ist ja nochmal relativ viel im Vergleich zu dem, was du dann in der Antarktis hast.
Ja, das stimmt. Und in Buenos Aires gestern waren 30 Grad. Also jetzt geht es rapide abwärts.
Okay, da hast du uns nochmal neidisch gemacht. Ich habe gesehen in der Vorbereitung, da hast du uns ja ein schönes Bild geschickt, auch wo deine Katze in deinen ganzen Klamotten liegen. Hast du wirklich Chucks mitgenommen in die Antarktis?
Ja, es stand da, dass auf dem Schiff sollte man eher so leichte Turnschuhe tragen. Aber ich hatte die eher so für Buenos Aires vorgesehen, damit ich nicht mit den festen Wanderschuhen durch die Stadt laufen muss.
Wie ist denn generell deine Laune, deine Vorfreude?
Ja, riesig. Ich kann es kaum erwarten. Hier im Hafen sieht man auch schon Schiffe liegen und ja, die Aufregung steigt auf jeden Fall.
Was war denn bisher dein Highlight dieser Reise?
Das Highlight war, glaube ich, wirklich, dass wir hier angekommen sind. Also, dass das Flugzeug nicht abgestürzt wird und gelandet ist. Das war wirklich so, also es war immer so durch die Wolken und es hat gewackelt und in alle Richtungen und dann hat man wieder so ein bisschen die genialen Berge gesehen und hat gedacht, oh, das ist ja so schön und dann wieder Wolken und gewackelt. Also es war sehr, sehr spannend und ich glaube, hier das Landen gerade war wirklich das Highlight.
Du bist ja auch ein tapfer Typ, deswegen haben wir uns da so kleine Challenges auch überlegt, die immer wieder kommen. Warte mal ab, wenn du morgen aufs Boot gehst.
Ja. Oh Mann.
Aber Angst hast du nicht, oder?
Ja. Nö. Also wir haben ganz viele Reiseübelkeitstabletten eingepackt und wir haben so rumgelesen. Also ich glaube, wir sind relativ gut vorbereitet.
Du hast deinen Freund mitgenommen auf diese Reise. Wie ist denn bei dem die Laune? Hat er auch immer noch Lust oder findet der es doof, dass du die Tapfertypin geworden bist bei uns?
Nee, der ist auch super glücklich und betont es immer, dass er daran sich sehr freut, hier auf der Reise dabei zu sein.
Also ich fasse mal zusammen, du bist grundlegend positiv, auch wenn es jetzt von der Temperatur ein bisschen runtergeht und du hast immer noch Bock bei dieser Reise. Wir müssen dich da nicht rausholen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Sehr gut. Ja, dann hab noch eine gute Reise, Caro. Und wenn wir das nächste Mal mit dir sprechen, dann bist du angekommen am Ziel in der Antarktis. Und vielleicht haben wir dann auch wieder mal Kontakt.
Genau.
Ganz lieben Dank und noch eine gute Reise, Caro.
Ja, danke euch.
Bis dann. Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In gut 2 Stunden, da wird wieder gesungen. Und zwar dieses Lied hier. Und jetzt? Die Champions. Habt ihr noch ein bisschen Zeit, das Lied zu lernen? Beziehungsweise der ein oder andere kann es mittlerweile. Champions League Achtelfinale sind heute die fußballerische Königsklasse. Könnte bald übertrumpft werden von der Luxusklasse. Also noch eine Spielklasse drüber, der sogenannten Superliga. Die großen finanzstarken Vereine, die möchten das so, die möchten die Superliga. Was die können soll, diese Liga, und wie die aussieht, darüber habe ich heute mit Philipp May aus unserer Sportredaktion gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, ob Bayern München, dieser Superverein, denn jetzt die Chance auf 4 und nicht nur auf 3 Titel hat.
Das kann man ja theoretisch sowieso schon holen, wenn man dann irgendwelche Supercups noch dazu gewinnt. Aber ehrlich gesagt glaube ich, wenn diese komische Europa League tatsächlich kommen würde, ist die Champions League ja eigentlich tot.
Na? Die heißt Europa League oder Super League?
Oder Super League, da gibt es ja irgendwie noch gar keinen Namen. Das ist ja immer nur ein Gedankenspiel, dass die Großkopferten, sprich die Karl-Heinz Rummeniges vom FC Bayern oder Florentino Perez von Real Madrid, dass die dann haben. Letztendlich ist das immer nur der Wink mit der Keule Richtung UEFA. Boss, wir brauchen mehr Geld, beziehungsweise wir sind die Bosse und wir wollen mehr Geld. Machen wir unsere eigene Liga.
Dann ist quasi nicht die UEFA der Auftraggeber in diesem Fall, sondern die Vereine selbst, die sagen, wir wollen eine eigene Luxusklasse.
Ja, die UEFA, die guckt da mit schlotternden Knien drauf. Das ist im Prinzip das Druckmittel, das die großen Clubs haben. Weil die Clubs, die bestimmen ja letztendlich den Wettbewerb und das Publikumsinteresse. Die Leute, sehen wir jetzt auch, die wollen Bayern Juve sehen, die wollen Bayern Real sehen, die wollen Real Barcelona sehen. Also letztendlich sind das 8, 9 wirklich attraktive Clubs in Europa, die letztendlich für die tollen Duelle verantwortlich sind, die dann auch letztendlich ja mehr oder weniger das Geschehen ab dem Viertelfinale irgendwann mehr oder weniger unter sich ausmachen. Mhm. Und die sagen halt, wir sind halt tatsächlich hier die Zugpferde. Wir wollen dementsprechend auch die Kohle haben und wollen so wenig wie möglich abgeben. Also es geht mal wieder rein ums Geld und das ist letztendlich dann ein Druckmittel, das die Clubs haben, und sagen der UEFA, okay, wenn ihr uns nicht das Gros der Fernseheinnahmen und der Marketing-Einnahmen gebt, dann machen wir unser eigenes Ding. Mhm. Und dieser Vorschlag, der wabert ja im Prinzip schon mehr oder weniger seit 15 Jahren immer wieder mal durch die Gazetten.
Das heißt aber dann auch, solche Vereine, wie sie ich gerne mag, zum Beispiel den Karlsruher SC, der hat da nie eine Chance mitzuspielen in dieser Luxusliga, oder was?
Wahrscheinlich eher nicht, und das ist auch das Problem. Also wir haben ja jetzt schon das Problem, dass der Wettbewerb in Europa einfach nicht mehr funktioniert. Wir sehen es weltweit in jedem Wirtschaftsfeld im Prinzip, dass es immer mehr oder immer weniger gibt, die alles unter sich ausmachen, und so ist es im Fußball extremst. Wir reden ja immer über die Bayern, die jetzt ansatzweise gefolgt von Dortmund hier ihren Alleingang in der Liga machen. In Frankreich ist es ja zum Beispiel noch viel extremer. Da ist Paris Saint-Germain, die haben schon die Meisterschaft eingefahren, jetzt schon. Die sind schon sicher Meister, so früh wie noch nie ein Club Meister geworden ist. Durch ein schlappes 9:0 haben sie die Meisterschaft eingefahren. Also es ist
kaum
schon
kaum überlegen.
Es ist schon grotesk. Der Wettbewerb in immer mehr Ländern funktioniert nicht. Und dementsprechend ist der Gedanke ja eigentlich relativ europäisch, was zu sagen. Mhm. Wir machen eine europäische Superliga, sozusagen die erste europäische Liga über den nationalen Liga, wo dann tatsächlich die besten Mannschaften Europas dann gegeneinander spielen, in Spieltagsformat meinetwegen. Und wenn dann in der Bundesliga der Karlsruhe SC zum Beispiel,
da werden ja jetzt wieder Plätze frei.
Ja. Der Karlsruhe SC gegen den Hamburger SV spielt, gibt es halt gleichzeitig eben in der europäischen Superliga Bayern gegen Barcelona.
Also ich halte mal fest, das Ganze ist ziemlich kommerziell ausgelegt. Was heißt es denn dann eigentlich für die nationalen Ligen?
Ja, die würden das natürlich nicht mit sich machen lassen. Das ist auch okay. Das Problem. Also eine englische Premier League, die hat ja kein Interesse daran zu sagen, okay, Manchester United, Manchester City, FC Chelsea, Arsenal, ihr spielt jetzt mal bei den Großen mit und wir haben dann eben Watford gegen Everton. Mhm. Das wollen die natürlich auch nicht. Das sind natürlich auch deren Zugpferde, genau das gleiche in der Bundesliga. Mhm. Das ist eben das große Problem, das es gibt. Deswegen ist diese Art einer Liga, sozusagen eine Liga über der Liga, ist letztendlich kein realistisches Szenario. Was ein realistisches Szenario wäre, und das wäre tatsächlich der Worst Case, ist, dass die Clubs irgendwann sagen, die Großen, okay, jetzt reicht es uns wirklich mit der Champions League, das ist uns zu blöd, das ist uns zu wenig Geld, das ist uns zu unwägbar, wenn wir mal ein schlechtes Jahr haben. In England kann das ja tatsächlich mal passieren. Man sieht es an Manchester United, da ist die Konkurrenz groß, die werden nur Fünfter, sind nicht in der Champions League dabei. Das ist uns alles zu unsicher. Wir machen unsere Superliga à la NBA, wo wir auf jeden Fall völlig unabhängig davon, was in der nationalen Liga passiert, auf jeden Fall immer mitspielen, weil wir halt die Reichen und Mächtigen sind. Und damit wird natürlich ja, die Kluft noch größer. Mhm. Man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Aber dann wird es tatsächlich so sein, dass dann die Teams, die dann da in dieser Superliga mitspielen, das gesamte Geld aus dem europäischen Markt ziehen, dann in der nationalen Liga eben nicht mehr mit 20 Punkten Vorsprung Meister werden, sondern demnächst dann mit 30.
Philipp May aus unserer Sportredaktion über eine Luxusliga, die es vielleicht bald geben soll. Die finanzstärksten Vereine Europas, die wollen so eine Spielklasse haben.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Streamingdienste wie Spotify oder Google Play Music, die haben alle mehr oder weniger das gleiche Geschäftsmodell. Die streamen Musik an ihre Kunden, ja. Und damit sie streamen dürfen, zahlen sie natürlich den Verlagen und den Künstlern Geld. Und zwar pro abgerufenem Stream. Jetzt ist ein fieser Hack aufgetaucht, der dieses Geschäftsmodell ausnutzt und Spotify und Co. betrügt. Christian Schmidt aus unserer D-Radio Wissen Redaktion war es nicht, aber er weiß, wie es geht. Wie geht's?
Ja, wenn ich programmieren könnte, dann hätte ich das liebend gerne schon mal ausprobiert, weil es klingt so idiotensicher. Und genau das ist das Problem, das Spotify und Co. da so haben. Also wie geht's? Du meldest dich bei den Streaming-Anbietern als Künstler an, sagst, hey, ich habe Musik gemacht, kann ich die bei euch einstellen? Und wenn es auch nur so ein Kackstück ist, stell es ein und dann musst du einen Bot programmieren. Also ein kleines Stück Software, das dafür sorgt, dass dieses Lied 1000 Millionen Mal angeklickt wird. Weil das ist das Geschäftsmodell, je öfter dein Song gestreamt wird, desto mehr Kohle gibt's.
Wie viel Kohle?
Ja, ist so der Grund, warum ich immer noch hier bin und jetzt nicht am Programmierkurs bei der Volkshochschule. Spotify zahlt ja sehr, sehr wenig pro gespielten Song. Im Schnitt bekommen Künstler 0,005 Cent pro Stream. Das heißt, wenn du jetzt deinen Song eingereicht hast, dann muss der 20.000 Mal gespielt werden, dann hast du 1 Euro verdient.
Und wenn wir jetzt betrügen wollen, also nehmen wir mal an, dann muss der Bot, also diese Klicksoftware, richtig was leisten, vermute ich.
Ja, also in dem aktuellen Beispiel, das jetzt ein Hacker veröffentlicht hat, da hat das geschafft, dass sein Fake-Song so von seinem Bot angespielt wurde, dass er 30 Euro am Tag verdient hat.
Ja. 30 Euro. Nicht überragend, aber immerhin besser als nichts, vor allem fürs Nichtstun. Was tun denn die Anbieter dagegen?
Ja, auch nichts tun. Ja. Das ist halt das Krasse. Erstens ist es total schwer nachzuweisen, dass deine millionenfachen Stream-Abrufe tatsächlich von einem programmierten Bot kommen, weil der sitzt einfach auf einem Server und wenn von dem die Anfrage kommt, spiel mir das Lied Kackbratze von Christian Schmidt, keine Ahnung, dann kann man kaum sehen, ob das ein Mensch war oder dein Bot eben. Und selbst wenn es auffallen würde, es ist im Moment ein Problem, das die Streaming-Anbieter nicht abstellen können. Das Geschäftsmodell ist halt einfach so, alle Musik ist in der Cloud, ein Endgerät fordert die Musik an und Spotify und Co. spielen das dann einfach ab und dann gibt's Geld.
Nicht abstellen können oder vielleicht nicht abstellen wollen?
Ja, wenn man fies ist, dann könnte man sagen, so ein Streaming-Anbieter müsste das gar nicht jucken, denn sie haben ja erstmal keinen finanziellen Nachteil. Vereinfacht kann man ja sagen, die verteilen das Geld, das sie durch Abokunden einnehmen, unter den Künstlern. Und wenn da jetzt Fake-Künstler mit Fake-Musik Geld bekommen, dann kriegen dementsprechend die richtigen Künstler einfach weniger Geld. Die finanzielle Bilanz für Spotify würde dann zum Beispiel einfach gleich bleiben. Wobei auf der anderen Seite, wenn die Künstler sauer werden und irgendwann keinen Bock mehr haben, dann machen die Bots halt auf Dauer das System kaputt.
Das erinnert so ein bisschen an einen Fall, den du mitgebracht hast, den gab es in Australien. Da hat ein Typ einen ziemlich schrägen Song in den Charts platziert und auch gepusht, ne?
Ja, Peter Philimore war das, der hat extra dieses wunderbar schreckliche Lied komponiert. Peace and facts. And now your body's ready for the major pump.
Jetzt hast du natürlich auch eine Version rausgesucht, so, die aber richtig fies
also
ist.
Da hat ja der Song gar keine Chance gehabt. Irgendwie. Und dann hat Peter Philimore einfach einen Bot dazu programmiert. Ganz, ganz einfach. Der hat dafür gesorgt, dass von 3 Accounts sein Lied 24 Stunden in Dauerschleife gespielt wird. Sowas zum Beispiel. Also wirklich eine sehr banale Idee. Und das hat dann dafür gesorgt, dass sein Song in den australischen Online-Musikcharts Stars wie Pink, Nicki Minaj und Flume überholt hat. Und der Typ hat dann richtig Asche gemacht.
Also mit speziellen Bots kann man Streaming-Dienste wie Spotify und Co. betrügen. Das merkt keiner, sagt Christian Schmidt. Ist ein todsicheres Ding. Wenn ihr kriminell seid und 30 Euro am Tag verdienen wollt, dann macht's doch vielleicht. Also alle Angaben an dieser Stelle natürlich auch wie immer ohne Gewähr. Da sind wir jetzt fein raus, ne?
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stress kann helfen, kann krank machen. Meist haben wir zu viel davon, ja. Und es wird immer, immer mehr. Das ist so ein bisschen die Gefühlslage, die man hat. Und da kommen doch tatsächlich wieder diese positiv denkenden amerikanischen Wissenschaftler um die Ecke und behaupten, nee, das ist super. Alles toll mit dem Stress. Wer sich mehr drauf schaufelt, der hat weniger Probleme damit. Wenn er mal eine Deadline reißt, der bleibt eher bei seinen Aufgaben, fängt nicht an zu prokrastinieren und in der Folge wird er dadurch auch nicht unglücklich. Aber stimmt das denn wirklich? D-Radio-Wissen-Reporter Stefan Beuting.
Entschuldigung, seid ihr gerade im Stress?
Ja.
Ja?
Zur Arbeit wieder zurück.
Das ist perfekt. Denn wenn da jetzt gerade Stress ist, dann kann es helfen, hier erst einmal Fragen zu beantworten. Also zwischen die anderen drängenden Aufgaben noch eine neue zusätzlich reinzuflanschen. Und so glücklicher und zufriedener und effektiver zu werden.
Wenn ich mir mehr Aufgaben aufhalte?
Im Prinzip ja. Ich habe Stress wegen unerledigter Aufgaben. Warum soll mich jetzt ausgerechnet noch mehr Aufgaben zufriedener machen und auch noch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich die Aufgaben just in time erledigt bekomme? Die Antwort darauf liefert Keith Wilcox. Er und sein Team von der Columbia Business School haben einen Versuch gestartet. Sie haben 28.806 Teilnehmer für ein Produktivitätsexperiment gewinnen können. Alle 28.806 haben eine To-Do-List-App benutzt und die Wissenschaftler konnten damit beobachten, wie die Teilnehmer Aufgaben planen, erfüllen oder verschieben.
Ich lasse mich immer sehr schnell ablenken, deswegen bin ich ganz oft unkonzentriert und dann auch unproduktiv.
Das geht vielen so. Die Folge davon? Es werden Aufgaben auf den To-Do-Listen verschoben. Nichts Besonderes. Doch bei der Beobachtung, wer was wann verschiebt und vor allem, ob die Aufgaben hinterher überhaupt noch erledigt werden. Dabei haben die Wissenschaftler etwas Spannendes herausgefunden.
Wichtig ist, dass du immer viele Aufgaben hast. Du musst dir immer noch mehr draufladen. Dann hast du eine große Chance, dass du die Dinge gut und auch mit einer relativen Zufriedenheit hinkriegst.
Würde ich sagen, nein.
Würde Keith Wilcox sagen, doch. Aus seinen Daten geht hervor, wer beschäftigter ist oder wer sich beschäftigter fühlt, der kann besser mit den gerissenen Deadlines umgehen und rutscht danach weniger oft ab in die Prokrastination.
Okay, ich glaube, das kann funktionieren, ja.
Umso höher man dann wahrscheinlich im Stress ist, umso produktiver wird man wahrscheinlich, wenn man den Zeitdruck dann im Nacken sitzen hat.
Ja, schon irgendwie. Also ich sehe schon den Sinn auf der einen Seite, dass man sich andere Aufgaben stellt, um immer quasi auf der Höhe zu bleiben. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das bei mir funktionieren würde. Das würde mich überfordern, glaube ich, ehrlich gesagt, ja.
Was die Wissenschaftler gesehen haben, das ist ein Zusammenhang. Wer beschäftigter ist oder es zu sein glaubt, der prokrastiniert weniger. Ist das nachvollziehbar?
Wenn man näher drüber nachdenkt und das auch wirklich aufs eigene Leben bezieht, gerade aufs Arbeitsleben, kann ich diese These auf jeden Fall nachvollziehen.
These nachvollziehen ist das eine. Aber was nun damit anfangen? Soll sich jetzt jeder mit Aufgaben vollfrachten?
Wenn ich eine Deadline habe für eine Aufgabe, so einen Gewissendruck und 1, 2 Aufgaben im Hintergrund, die ich schon mal vorbereiten kann und wo ich merke, da muss ich liefern. Das hilft bestimmt.
Markus Dörr, Coach, Trainer und Experte für Zeitmanagement.
Jetzt ist nur die Frage, wie viel dieser Aufgaben, also welche Masse schiebe ich da vor mir her, die mich tatsächlich wach hält und noch in den Stand versetzt, auch wirklich produktiv zu sein.
Als ich Dörr die Studie gezeigt habe, war er erstmal skeptisch.
Die Menschen, die sagen, ich muss mir ein bisschen mehr auf die Schippe packen, damit ich kontinuierlicher und stringenter bin, gibt's bestimmt. Aber das ist ja nur eine Selbstlüge.
Das heißt ja nicht, dass Wilcox da nicht etwas herausgefunden hätte, nur taugt das nur begrenzt zur Anleitung.
Steigt dadurch nicht auch Burnout-Gefahr oder die Gefahr, dass man zu viel
Last hat?
Wenn ich weiß, ich habe 10 Deadlines am nächsten Tag und ich erreiche sie nicht, bringt es mir nichts, wenn ich noch 2 Aufgaben mehr für den nächsten Tag aufhalte, weil das hat irgendwas mit Realitätsverlust zu tun.
Zu viele Aufgaben und zu wenig davon geschafft. Das nennt Dörr dann Demotivation mit Ansage. Dann doch lieber Plan mit Puffer. Sein Tipp?
Am Abend vorher die Aufgaben für den nächsten Tag notieren. Und zwar nicht alle Aufgaben, sondern grob. Und jetzt merkt man auf einmal durch geschicktes Priorisieren und eine Bewusstheit über diese Aufgaben und weniger Gehetztheit, liefere ich nicht nur eine andere Qualität ab, sondern bin auch noch just in time. Und das gibt Aufwind, das gibt wieder das Gefühl, aha, es geht auch außerhalb des Hamsterrades.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es geht heute bei uns ein bisschen um Gesetze. Da machen wir weiter an dieser Stunde in der Redaktionskonferenz. Bei mir im Haus, da gibt es 2 offene WLANs. Das eine heißt Kaki und das andere Fritzbox und dann gibt es irgend so eine lange Nummer. Angenommen, man würde da jetzt illegale Dateien hochladen oder runterziehen, hat dann mein Kaki oder mein Fritzbox-Nachbar Mitschuld? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell der Europäische Gerichtshof. Heute hat der Generalanwalt eine Empfehlung abgegeben und der folgt die Richter des EuGH in aller Regel. Darüber habe ich heute mit Thomas Otto gesprochen, unserem Korrespondenten in Brüssel. Das Ergebnis heute war nämlich, dass der Generalanwalt nicht findet, dass die Anbieter des WLAN-Netzes haftbar für dessen Nutzung sind. Kann man so zusammenfassen.
So kann man das zusammenfassen, wenn es zumindest um einen gewerblichen Anbieter geht. Das heißt, ich habe jetzt meinetwegen ein Café, ich betreibe ein Hotel und biete für meine Gäste ein WLAN an. Das mache ich nicht hauptberuflich oder hauptgewerblich, sondern mache das nebenbei, biete denen das kostenlos an. Und dann bin ich nach Meinung des Generalanwalts eben nicht dafür haftbar, wenn über dieses WLAN Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Das trifft eben, wie gesagt, nur zu, wenn dieses WLAN offen ist und für alle angeboten wird. Und da ist ein Anbieter sowas wie so ein Dienstanbieter, also wie die Telekom, die ist ja auch nicht haftbar dafür, was die Kunden im Internet tun, muss da auch keine Abmahn- oder Gerichtskosten bezahlen, wenn es da zu einem Verfahren kommt. Und so ist das eben genauso auch bei einem Anbieter in einem Café oder in einem Hotel. Und die Argumentation ist ganz interessant. Mhm. Der Generalanwalt sagt eben, es gibt eben so ein Gleichgewicht, was man finden muss zwischen dem einerseits auf dem Recht auf freie Meinungsäußerung, der Informationsfreiheit und der freien Tätigkeit des Unternehmers und auf der anderen Seite dem Recht am geistigen Eigentum. Und er sieht dieses Gleichgewicht eben dort, dass er sagt, der Betreiber ist eben nicht haftbar zu machen.
Okay, aber im privaten Bereich für die Herrschaften, die die Netzwerke Kaki bei mir und Fritzbox und diese Nummer anbieten, kann man noch nichts sagen.
Das ist wieder eine ganz andere Sache. Da bezieht sich zumindest dieses Urteil jetzt erstmal nicht drauf.
Okay, dann können wir auch festhalten, grundsätzlich ist immer nur der Nutzer haftbar, der direkt illegal was hoch und runter lädt.
Also der ist sowieso haftbar, aber der ist eben schwer zu identifizieren. Aber was zumindest der Generalanwalt sagt, der Anbieter kann eben nur dazu verpflichtet werden, was dagegen zu unternehmen, sobald er das feststellt. Aber er kann eben nicht gezwungen werden, zum Beispiel den Anschluss stillzulegen oder ein Passwort einzurichten oder gar den Datenverkehr zu überwachen. Mhm. Dazu kann man ihn eben nicht verpflichten.
Jetzt sind wir hier am Europäischen Gerichtshof in Deutschland. Da sieht die Rechtslage ja ein bisschen anders aus. Mhm. Da müssen, soweit ich es weiß, Netze grundsätzlich geschützt werden, oder?
Naja, wenn man sich zumindest rechtlich absichern will, sollte man sein Netz auf jeden Fall schützen. Wenn man das offen macht und offen anbietet, dann ist das ein juristisch sehr umstrittenes Thema. Deutschland ist da auch ein Spezialfall im Gegensatz zu anderen Ländern. Da verweisen die Gerichte eben oft auf die sogenannte Störerhaftung. Da bin ich also mitverantwortlich für das, was die Leute über mein offenes WLAN tun. Und deshalb hinken wir da auch ja mit offenen WLANs so weit hinter anderen europäischen Ländern, weil man sich da eben selbst so eine Gefahr aussetzt. Da soll es zwar eine Reform geben von Seiten der Bundesregierung, da arbeitet man schon seit 1,5 Jahren an einem Kompromiss mit der Idee, dass man sich dann als Nutzer quasi anmelden muss und dass man irgendwo versichern muss, keine Straftaten zu begehen. Aber das ist natürlich in der Praxis so gut wie nicht umsetzbar, wenn ich jetzt einfach mein WLAN für meine Nachbarn aufmache oder für jeden, der auf der Straße dran vorbeikommt. Mhm. Und die Kritik ist eben auch zu sagen, dass da viele ungeklärte Rechtsbegriffe drin sind, also dass dieses Gesetz handwerklich auch ganz schlecht gemacht ist und deshalb kommt es eben auch gerade nur ganz langsam überhaupt voran.
Aber dieses Gesetz wird kommen. Weil wenn man das so mitverfolgt, dann ist immer das, was der Generalanwalt da eigentlich beschließt, schon gesetzte Sache.
Das ist oft so, dass die Richter am EuGH dem Generalanwalt folgen und das hätte dann auch eine deutliche Auswirkung, unter anderem eben auch auf Deutschland. Der Generalanwalt sagt eben auch ganz klar, nimmt Bezug auf diesen Gesetzentwurf in Deutschland mit der Störerhaftung und sagt, das würde eben gegen das EU-Recht verstoßen, seiner Ansicht nach zumindest. Und das hätte eben ganz klar Signalwirkung, weil er eben sagt auf der einen Seite, die Pflicht, in WLAN mit einem Passwort zu schützen, das könnte eben für eine Gesellschaft insgesamt von Nachteil sein. Und das wiegt viel, viel schwerer, dieser Nachteil, als der Vorteil für die Urheberrechteinhaber.
Ungesicherte WLAN-Netze gibt's in Cafés. Oder wenn wir mal im Hotel übernachten, nach Einschätzung eines wichtigen EU-Gutachters können Hotels und Cafés, die so ein WLAN betreiben, nicht für Urheberrechtsverletzungen Dritter haftbar gemacht werden.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und in dieser Redaktionskonferenz waren wir schon in der südlichsten Stadt dieser Erde. Wir waren auch schon in Australien und wir gehen gleich noch nach Nordkorea. Vorher, da machen wir aber einen kurzen Zwischenstopp in Thailand mit Wiebke Lehnhoff.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
In Thailand, da werden buddhistische Mönche traditionell von der Bevölkerung ernährt, mit Lebensmittelspenden. Und davon leben die Mönche offenbar ganz gut, einige wohl auch zu gut. Die thailändische Regierung beklagt nämlich mittlerweile, dass die Hälfte aller Mönche übergewichtig sind. Und das hat Folgen. 10% der Kleriker leiden unter Diabetes, 42% haben zu hohe Cholesterinwerte. Und das ist ein Problem für die Regierung, denn sie übernimmt die Gesundheitskosten für die Mönche. Helfen soll jetzt eine Abnehmen-Kampagne. Darin sollen die Mönche unter anderem ermuntert werden, sich mehr zu bewegen. Außerdem sollen sie sich eine enge Kordel um die Hüfte schnüren, damit ihnen ihr Übergewicht möglichst unbequem ist. Von Seiten der Regierung heißt es, ein Mönch dürfe zwar nicht ablehnen, wenn ihm Essen geschenkt wird, aber was und wie viel er davon isst, dafür sei er selbst verantwortlich. In Thailand ist es für viele Jungen und Männer übrigens normal, einige Monate oder Jahre als Mönch zu leben. Er hat ein 300 Jahre altes mathematisches Problem gelöst. Dafür bekommt der Oxford-Professor Sir Andrew Wiles jetzt den Abel-Preis, der als Nobelpreis für Mathematik gilt. Gelöst hat Wiles das Rätsel um den großen Fermatschen Satz, eine Gleichung des französischen Mathe-Cracks Pierre de Fermat aus dem Jahr 1637. Sie ist so schwer zu beweisen, dass Wissenschaftler seitdem daran geknobelt hatten. Andrew Wiles hörte zum ersten Mal 1963 von dem Problem als 10-Jähriger und ab dem Zeitpunkt ließ ihn der große Fermatsche Satz nicht mehr los. Er wollte ihn unbedingt lösen, studierte Mathematik und forschte weiter an der Gleichung. Schließlich schaffte er es 1994, sie zu beweisen und wurde dafür gefeiert wie ein Rockstar. Für diesen atemberaubenden Beweis wird Andrew Wiles nun Ende Mai in Oslo der Abel-Preis verliehen. Ein Dinosaurierbein, das haben Forscher in Chile jetzt nicht etwa gefunden, sondern gezüchtet. Und zwar durch Genmanipulation an einem Hühnerembryo. Dafür mussten die Forscher beim Embryo das Wachstum des Beins verändern, indem sie ein bestimmtes Protein manipuliert haben. Dadurch habe das Bein dann eine Röhrengestalt angenommen, die auch die Beine bei Theropoda-Dinosauriern hatten. Diese Dinos haben sich auf den Hinterbeinen fortbewegt, wie der T-Rex. Und aus kleinen Exemplaren dieser Dino-Gruppe haben sich die ersten Vögel entwickelt. Deshalb sind die Theropoda-Dinosaurier auch die Vorfahren der Hühner. Die Forscher schreiben im Fachmagazin Evolution, ihr Experiment zeige, dass durch Genmanipulation sozusagen die Evolution zurückgedreht werden könne. Etwas Ähnliches haben US-Forscher im vergangenen Jahr bei Hühnerschnäbeln geschafft. Dabei kam eine ursprünglichere, schnauzenähnliche Form heraus.
Die Radio Wissen.
In Hotels, das wissen wir, sollten wir in der Regel nichts mitgehen lassen. Ne? Nicht den Bademantel und auch nicht das Wasserglas und auch keine Bilder, die an irgendwelchen Wänden dort hängen. Schon gar nicht, wenn das Hotel sich in Nordkorea befindet. 15 Jahre Arbeitslager hat jetzt Otto Frederik Warmbier bekommen, ein 21-jähriger Student aus den Staaten, weil er in einem nordkoreanischen Hotel ein Banner mit einer politischen Botschaft geklaut hat. Die USA unterstellen Nordkorea jetzt, ihn als Pfand einzusetzen, um eine Gegenleistung zu bekommen. Wie die aussehen könnte, diese Gegenleistung, darüber habe ich heute mit Rüdiger Frank gesprochen. Er ist Nordkorea-Experte an der Uni Wien. Ich wollte zuerst von ihm wissen, wie es denn eigentlich funktioniert zwischen den USA und Nordkorea. Zwei Ländern, die erstmal keine diplomatischen Beziehungen pflegen.
Na, da gibt es im Wesentlichen zwei Kanäle. Es gibt einerseits die schwedische Schutzmachtvertretung, also die schwedische diplomatische Mission vor Ort, die die Interessen der Amerikaner in Nordkorea wahrnimmt. Und es gibt den Kanal über die UNO in New York, wo die Nordkoreaner einen UNO-Botschafter haben und auch mit dem sprechen die Amerikaner dann.
Wie läuft's konkret ab? Die USA wollen jetzt was von Nordkorea. Was werden sie da anbieten?
Oh, das müssen Sie die Amerikaner fragen. In der Regel ist es so, dass die keine Geldgeschenke machen. Sie werden also einfach versuchen, über die humanitäre Schiene zu argumentieren und zu sagen, nachdem der junge Mann dort einige Monate, üblicherweise ist das so zwischen 6 und 8 Monaten, dort verbracht hat, wird man versuchen, ihn irgendwie auf humanitärem Wege wieder herauszubekommen. Eventuell wird man auch versuchen, eine prominente Person zu involvieren. Da waren zum Beispiel der Bill Clinton im August 2009 schon mal aktiv, Jimmy Carter, auch ein Ex-Präsident im August 2010 und noch einige andere.
Was wird mit denen konkret gemacht? Die stehen dann hin oder reisen dann nach Nordkorea, um die Person abzuholen oder wie?
Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Die steigen in ein Flugzeug, landen dann dort, wird es großen Medienauftrieb geben. Es wird sicherlich auch noch ein Statement verlangt, in dem sozusagen die schwere Schuld dieser Tat offen eingestanden wird, wo man also höflich darum bittet, doch Gnade walten zu lassen. Und entsprechend wird sich der nordkoreanische Führer dann eben als milde erweisen und auf dem Wege der Amnestie die Entlassung vornehmen.
Aha, man will also sozusagen, dass die Staaten zum Betteln kommen. Aber ist es nicht theoretisch auch ein ganz gutes Druckmittel, wenn man eine Person dann, die einen Fehler gemacht hat, erstmal für irgendwelche anderen politischen Dinge einsetzen kann? Passiert das nicht auch?
Na, zunächst mal sollte man, glaube ich, klarstellen, dass der gute Herr Warmbier sich ähnlich wie viele seiner Vorgänger doch ziemlich dumm benommen hat. Wenn ich nach Nordkorea reise, dann weiß ich, was das für ein Land ist und ich weiß, was ich dort zu tun und zu lassen habe. Und dementsprechend ist das zunächst mal seine Schuld. Es ist auch überhaupt nicht davon auszugehen, dass die Nordkoreaner ihn jetzt dazu animiert haben, zu tun, was er getan hat, sondern sie nutzen diese Gelegenheit. Deswegen ist es schwer, jetzt von einem vorsätzlich ausgewählten Druckmittel auszugehen. Man nutzt eine Gelegenheit und ja, natürlich nutzt man ihn dann als Figur in einem diplomatischen Spiel auch aus.
Aber vielleicht können wir es nochmal ein bisschen konkreter machen. Gibt es denn diese vorsätzlich angesetzten Druckmittel? Also in dem Fall, wo Personen irgendwie von anderen Staaten, die irgendwie was begangen haben, sei es jetzt irgendwie eine Straftat, nochmal als Druckmittel eingesetzt werden? Was gab es da bisher?
Es gab eine ganze Reihe von Fällen. Es gab 2 amerikanische Journalistinnen, die 2009 einen illegalen Grenzübertritt vollzogen haben. Es gab einen Merrill Newman, ein amerikanischer Tourist, ein älterer Herr, der ehemalige Mitkämpfer aus dem Koreakrieg treffen wollte, mit denen er gemeinsam nordkoreanische Brücken in die Luft gesprengt hat. Die wollte er dann gerne sehen. Das hat man auch irgendwie als Affront bezeichnet. Es gab jemanden, der eine Bibel auf dem WC im Seemannsclub in Chongjin hinterlegt hat.
Und was hat man alles von denen, was war die Gegenleistung?
Soweit wir wissen, ist es einfach so, dass diese Personen dann durch eine mehr oder weniger prominente Person wieder abgeholt worden sind. Wir wissen nichts über Gegenleistung in Form von Finanzen oder Ähnlichem, was da geflossen ist.
Also diese Szenarien, die wir in diversen Serien immer sehen, sei es auch House of Cards, dass irgendwelche Menschen dann plötzlich eingesetzt werden, um Diplomatie in die eine oder andere Ecke zu rutschen, die sind eher Fiktion, sagen Sie?
In weiten Teilen denke ich schon, ja. Wie gesagt, man sollte wiederholen, diese Menschen werden ja nicht dazu animiert, sowas zu tun, sondern sie tun, sie werden festgesetzt und Nordkorea ist selbst, glaube ich, daran interessiert, die möglichst schnell loszuwerden, weil die eigentlich mehr Ärger produzieren als Nutzen.
Also man sollte auch nicht unterstellen, dass Nordkorea nur auf sowas lauert, auf Fehltritte westlicher Touristen.
Das glaube ich nicht. Ich denke, man ist da einfach sehr konsequent darin, bestimmte Vergehen gegen die eigenen Gesetze entsprechend zu ahnden. Und selbstverständlich schaut man bei Amerikanern natürlich doppelt und dreifach hin.
Nordkorea verurteilt einen amerikanischen Studenten zu 15 Jahren Arbeitslager. Der 21-Jährige soll ein politisches Banner gestohlen haben in einem Hotel. Angeblich wollte er es einer Bekannten als Trophäe mitbringen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sprechen über House of Cards, Breaking Bad und True Detectives. Alles Serien, die den ein oder anderen von uns in den Glotztunnel ziehen. Bei mir war es ehrlich gesagt die 2. Staffel Fargo. Unglaublich gut. Lendenwirbelsäule findet es nicht so gut. Mindestens 3, 4, 5 oder am besten alle Episoden am Stück weggucken, ohne Pause. Binge-Watching nennt sich das. Und wenn wir das machen, dann merken wir ziemlich schnell, ja, das ist nicht gesund. Wir sind platt. Zu viel Fernsehen am Stück ist sowieso nicht gesund. Das kennen wir noch irgendwo her. Jetzt ist das Ganze aber wissenschaftlich bestätigt und Christian Schmidt aus unserer Redaktion weiß, was Binge-Watching genau anrichten kann.
Ich hau mal das Populistische direkt am Anfang raus. Wären wir jetzt unseriös, könnten wir sagen, Netflix und Co., ja, die machen uns psychisch krank. Ah. Wir sind aber nicht unseriös, deshalb kurz mal zur Studie. US-Forscher haben herausgefunden, dass Nutzer, die täglich zwischen 2 und 5 Stunden am Stück gucken, tendenziell stärker unter Stress, Angstzuständen und Depressionen leiden. Aber, jetzt kommt das große Aber und ich greife mal vorne weg, ich spoiler mal der Seriosität halber. Das ist nur so, wenn man Filme und Serien alleine guckt. Und diese Gefahr wird im Internet durchaus diskutiert.
There's an epidemic sweeping our country that we need to talk about.
It's not good for you. It's not good for America.
On the danger scale, it's somewhere between gang violence and a curable STD. Probably closer to a curable STD.
Hi, I'm Cameron Mannheim. This epidemic we speak of is binge watching.
Binge watching.
Binge watching.
And it's everywhere you look.
Sehr schön. Das war aber ein Spot halt von Schauspielern, die sich eher drüber freuen, über das Binge-Watching, eher Comedy. Aber in den Kommentaren unter dem Video bei YouTube, da sind Kommentare von Leuten, die alle sagen, ja, stimmt, ich bin seriensüchtig. Das kann natürlich Spaß machen, aber wenn man es falsch macht, eben auch in die Depression führen.
Warum ist das so?
Also wie gesagt, das Problem ist tatsächlich die Einsamkeit. Das haben schon andere Studien gezeigt. Die Erfahrung von Einsamkeit, die drosselt die Myelinproduktion im Gehirn. Myelin, das ist ein Protein, das wirkt wie eine Schutzschicht für die Nervenzellen im Gehirn. Ja, und wenn die weg ist, dann liegen halt die Nerven blank. Ich bin auf dieses Wortspiel sehr stolz. Also Schutzschicht weg, Nerven blank.
Ne? Würde ich dir jetzt fast, also ich habe keine Auszeichnung da, aber du kannst meinen Stift gleich haben.
Okay, gut. Das führt dann in die Depression. Blanke Nerven.
Also nicht die Tatsache, dass man seriensüchtig ist, macht krank, halt's auch nochmal fest, sondern nur, wenn man alleine ist.
Ja, und das ist nicht zu unterschätzen. Einsamkeit ist ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko. Es gibt Forscher, die sagen, dass einsame Menschen ein doppelt so hohes Risiko haben, zu früh zu sterben. Also es ist ungefähr gleich schlimm wie rauchen und doppelt so schlimm wie zu dick sein.
Also gut, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal Methoden, damit wir ohne große gesundheitliche Beeinträchtigung Serien schön durchgucken können. Was müssen wir tun?
Am allereinfachsten wäre natürlich, die Sachen im Rudel zu gucken. Leute einladen, Beamer an und zack, sozialer Kontakt ist da. Dann würden Netflix und Co. auch nicht mehr depressiv machen.
Ja, man kann aber jetzt auch nicht jedes Mal eine Party veranstalten,
ja,
oder?
Also. Ja, also allein Serien gucken ist ja auch ganz schön, macht man ja gerne mal. Wichtig ist nur, dass man nicht in so seine eigene Welt gerät. Ich würde mal sagen, Beispiel House of Cards, da geht eine Folge so um die 50 Minuten. Vielleicht sich einfach vorher mal sagen, alle 3 Folgen, da zwinge ich mich jetzt irgendwas zu machen. Einen guten Freund anrufen, einmal um den Block gehen, im Supermarkt eine neue Tiefkühlpizza holen. Da kommt man ja zumindest auch kurz mal unter Menschen oder kann sich, oder das ist,
man kann es nicht machen gut. Bei House of Cards, die Cliffhanger sind so gut, dass man es schauen muss.
Du musst dich zwingen, oder ja. Man erfindet eine App, die einen zwingt, erst jemanden anrufen, mit jemandem sprechen, dann geht's weiter.
Man kann aber auch meckern.
Man kann sich beschweren, das ist cool. Eine Studie hat herausgefunden, dass eins der größten Probleme von Einsamkeit auch ist, dass man nirgends Dampf ablassen kann. Sondern das ist jetzt ein bisschen creepy, aber es kann helfen, seinen Dampf abzulassen, zum Beispiel auf dem Videoanbieter, bei dem man gerade ist. Schreibt was in Bewertungsportale, spammt die Produzenten zu, ruft die Hotline von Netflix, Amazon oder Maxdome an. Die halten euch zwar dann für verrückt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Eure Psyche bleibt stabil.
Ja, und wenn du von nach 3 Tagen dann mal durchkommst, kannst du dein Problemchen dann mal formulieren. Binge-Watching ist schlecht für unsere Gesundheit, wenn man es alleine macht, aber das muss ja nicht sein. Christian Schmidt aus unserer Redaktion über die Ursachen und die Tipps, wie man es vermeiden kann, waren ein paar zweifelhafte dabei, aber auch ein paar schöne. Dank dir. Das war die Redaktionskonferenz. Wir hören uns morgen wieder. Thilo Jahn wünscht jetzt noch einen schönen Abend. Mach's gut. Tschö.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.